Ja, vielleicht habt ihr es diese Woche mitbekommen, am 31. Oktober. Diese Woche startete das Reformationsjubiläum mit verschiedenen Eröffnungsveranstaltungen, so auch einige hier in Solingen. Deutschland ist das Land der Reformation. 500 Jahre werden es im Jahre 2017, also nächstes Jahr, sein. Und ich wünsche mir, dass uns das nahe kommt, dass das nicht nur ein Erinnern an Geschichte wird, sondern dass uns das persönlich angeht und nochmal neu betrifft. Denn aus diesem Grund findet ja auch dann der Bibelmarathon nächstes Jahr im März bei uns hier in Solingen statt. Ein zentrales Ereignis der Reformation ist die Übersetzung und die Verbreitung der Bibel durch Martin Luther, wo ja, das deutsche Volk sozusagen zum ersten Mal die Bibel in deutscher Sprache bekam. Auch wenn genau genommen Luther nicht der Erste war, der Teile der Bibel ins Deutsche übersetzte, doch seine Vorgänger blieben lieber anonym, um nicht dem Beispiel von John Wycliffe in England zu folgen. Der starb zwar eines natürlichen Todes nach einem Schlaganfall, aber das hielt ein Konzil von Konstanz 1415 nicht davon ab, ihn nachträglich als Ketzer zu verurteilen. Man grub ihn aus und verbrannte seine Knochen. Das konnte in Deutschland auch schon mal vor einem Schlaganfall passieren. Also lieber kein Name, bitte zu niemandem. Außerdem haftete allen Übersetzungen vor Luther ein gewisser Makel an, könnte man sagen. Es war üblich, die Bibel, wenn man versuchte, sie ins Deutsche zu übertragen, aus einer allgemeingültigen lateinischen Ausgabe heraus zu übersetzen. So war man also nicht beim Ursprung der Bibel, so wie sie ursprünglich geschrieben war, nämlich in Hebräisch und Griechisch. Und das macht die Bibelübersetzung von Martin Luther einzigartig. Und auch eben die nachfolgenden Bibelübersetzungen, die sich daran anlehnen. Hier sehen wir einen mit den beiden Texten aus dem ersten Buch Mose und aus dem Johannesevangelium jeweils den Anfang der Schöpfungsgeschichte und beim Johannesevangelium den Anfang von der Geschichte von Jesus. Mir hat das sehr viel Freude bereitet, im Studium die biblischen Sprachen zu studieren, um die Bibel ja wirklich auch auf Hebräisch und Griechisch lesen zu können, um so ein bisschen dahinter zu blicken, was ist denn eigentlich ursprünglich gemeint? Und diese Art und Weise, mit Texten umzugehen, immer mehr auf den Ursprung zurückzugehen, was stand denn da, was haben denn die ersten Schreiber eines solchen Textes geschrieben, das wurde zum Vorbild für die moderne wissenschaftliche Textforschung. Man kann eigentlich sagen, kein Text ist auch nur annähernd so kritisch unter die Lupe genommen worden wie die Bibel. Da hat man immer wieder geguckt, was haben denn Abschreiber vorher anders geschrieben als jetzt? Und dann ist man sozusagen, wir kommen immer näher an den ursprünglichen Text ran. Da möchte ich einfach mal so ein bisschen vergleichen, wie vielleicht mit einem Fruchtsaft. Da kann ich einen Fruchtsaft kaufen, der ist zusammengesetzt, ja, ein bisschen Fruchtmark ist da drin, aber viel Wasser und vielleicht sogar Zucker und andere Zusatzstoffe, so ein Mischgetränk. So waren die Bibelübersetzungen vor Martin Luther. Da hat man hier und da geguckt, was hat denn jemand gemeint, was da steht. Wir haben es aber auch nicht mit etwas Konserviertem zu tun, also wie zum Beispiel ein Fruchtsaftkonzentrat, den man hinterher dann wieder mit Wasser auffüllt. Zugegeben, wir haben nicht die Frucht selber, wir kommen nicht zurück zum Ereignis, wir sind nicht dabei, aber wir haben einen Text, der sozusagen wie Direktsaft ist. Das ist direkt übertragen aus dem, was Leute wiedergegeben haben, was sie mit Gott erfahren haben. Und darüber bin ich sehr froh, denn die Bibel ist nach Luther die einzige Quelle für meinen christlichen Glauben, für unseren christlichen Glauben. Und noch in einer anderen Hinsicht war die Bibelübersetzung von Martin Luther einzigartig und bahnbrechend, denn durch den aufkommenden Buchdruck konnte sie rasend schnell verbreitet werden. Erste Auflage im September 1522, 3000 Exemplare innerhalb von 3 Monaten ausverkauft. Und das ist erstaunlich, denn sie kostete 1,50 Gulden. Wenn euch das wenig erscheint, das war der Jahreslohn einer Hausmagd. 12 Jahre lang hat man fleißig nachgedruckt. So ein Verlangen, so ein Bedürfnis hatten die Menschen damals, die Bibel sozusagen ja im Original oder in einer dem Original nahekommenden Übersetzung zu lesen. Der Wunsch Luthers, die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse und der einfache Mann könnte jene Jesusworte und die Paulusbriefe lesen, um zu erfahren, dass in der Heiligen Schrift Gott selbst zu uns spricht und hier unser Lebensglück geschmiedet wird. Hört ihr mich noch? Ja. Dass in der Heiligen Schrift Gott selbst zu uns spricht und hier unser Lebensglück geschmiedet wird. Das wird zum Vorbild für heutige Bibelgesellschaften in der Welt. Die Übersetzung der Bibel ist nicht nur durch Martin Luther einzigartig, sondern auch in der ganzen Welt. Denn einzig die Bibel ist in über 2900 Muttersprachen übersetzt. Damit ist und bleibt die Bibel das am häufigsten übersetzte Buch unserer Zeit. Die Bibel ist aber auch einzigartig in ihrer Entstehungsgeschichte. Ja. Vom Papyrus zum Buch oder über das Buch bis hin zur App. Sie wurde in einem Zeitraum von 1000 Jahren von mehr als 40 Verfassern aus allen gesellschaftlichen Schichten geschrieben und sie besteht aus mehreren Büchern. Deshalb heißt sie auch Bibel, das, was sich ableitet aus dem griechischen Biblia, der Mehrzahl von Buch- oder Papyrusrolle. Es sind in der Lutherbibel über 60 Einzelbücher, in der katholischen Einheitsübersetzung 73. Viele Bücher konnten erst mit Hilfe von vielen Schreibern entstehen. Das ist ein Unterschied zu anderen heiligen Schriften, wie zum Beispiel dem Koran. Da gibt es nur einen einzigen Autor, Mohammed. Es ist das Werk einer Einzelperson. Ich empfinde das als einen Riesenschatz, den wir haben, dass wir mehrere Autoren haben, mehrere Glaubenszeugen, die zusammengefügt für ein und dasselbe, für ein und denselben Glauben stehen. So müssen wir nicht nur einer Person Glauben schenken, sondern haben eine große Anzahl, die ihre Glaubenserfahrungen uns weitergegeben haben. Die Bibel ist auch einzigartig in ihrem Fortbestand oder in ihrer Überlieferung. Trotz Christenverfolgung direkt gleich zu Anfang, als das Christentum entstand im Römischen Reich, konnte die Bibel geschrieben werden, konnte sie ja vervielfältigt werden, abgeschrieben werden, verschickt werden in die Gemeinden. Das ist eigentlich paradox. Zwar besitzen wir keine Originalpapiere, ja, wie gesagt, nicht die Frucht selber, aber wir haben wirklich das direkte Extrakt da heraus, denn sie ist wie keine andere Literatur auf dieser Welt. Ja, jetzt kann man es leider nicht sehen. Schade. Ist ausgeblendet. Auf meiner Folie konnte man das gut erkennen, den Hintergrund. Da solltet ihr jetzt sehen, in welcher Zeitspanne einzelne Texte aus der Antike überliefert sind. Wenn sie zum Beispiel 400 vor Christus geschrieben sind, oder die Annalen des Tacitus oder von Caesar, dann hat es über 700 Jahre, oft bis 1000 nach Christus gebraucht, bis man eine brauchbare Abschrift gefunden hat. Und von der Bibel haben wir Abschriften, da liegt manchmal nur eine Zeitspanne von 30 Jahren dazwischen. Das ist ein Sensationsfund gewesen vom Johannesevangelium, das ungefähr um 100 nach Christus datiert wird und man deshalb davon ausgeht, dass es ungefähr 30 Jahre später entstanden, als es eigentlich geschrieben wurde. Also eine Abschriften, die sehr, sehr dicht am Original sind. So exakt ist fast kein Text aus der Antike überliefert. Diese Entstehungsgeschichte versetzt Martin Luther in eine große Ehrfurcht, dass Gott darüber gewacht hat, dass sein Wort so gut bewahrt wird. Und gleichzeitig hat Luther aber gemerkt und stellt er fest, ja, und trotzdem ist es ja durch Menschenhände gegangen. Gott hat sein Wort auch freigegeben. Es hätte auch irgendwo im Wüstensand versanden können. Und das verleiht Luther auch gleichzeitig eine große Freiheit. Wenn so viele Menschen, Menschenhände, Menschenworte daran beteiligt sind, wir also keinen Urtext, keinen Originalton der Worte Jesu haben, Jesus predigte ja gar nicht griechisch, sondern hebräisch, das ist ein aramäisch, das ist ein hebräischer Dialekt. So haben wir also keinen Originalton, sondern immer auch da schon eine Übersetzung dessen, was Menschen gehört haben. Gott hat das also Menschen anvertraut, was er weitergeben möchte, was er uns heute sagen möchte. Es geht darum, dass wir als Zuhörer das verstehen, was Gott sagt. Und weil die wortwörtlichste Übersetzung nicht immer die sinnvollste ist, interpretiert Luther mutig drauf los. Also von einem Vertrauten von ihm, einem Griechisch-Experten, der vielleicht Wert darauf legt, dass es hier wortwörtlich übersetzt wird. So Übersetzungen gibt es ja bis heute auch. Der hieß Philipp Melanchthon, Freund von Luther. Die haben zusammen gearbeitet an dieser Übersetzung, haben aber auch gestritten. Naja, und der Philipp Melanchthon, das war ein höflicher Mensch. Und dann hat er, um Luther nicht zu verletzen, gesagt, naja, du sollst wissen, Martinus, es geht mir nur ums Griechische. Darauf Luther, und mir geht's nur ums Deutsche. Eine große Freiheit im Deuten der Bibel. Ansonsten hätten wir ganz bestimmte Aussagen in der Bibel vielleicht nie so gehört, wie wir sie heute hören. Luther setzt in Römer 3, Vers 26, da einfach ein Wort hinein. Er sagt, allein durch den Glauben. Nicht durch die Gesetzeswerke werden wir gerecht vor Gott, sondern allein durch den Glauben. Und er setzt dieses Wort allein da hinein. Und ganz selbstbewusst sagt er, das erzwingt der Text, auch wenn es nicht da steht. Diese Freiheit hat uns das ermöglicht, zu diesem Glauben zu finden, den wir heute haben. Ich finde, die Bibel ist auch einzigartig in ihrer Vertrauenswürdigkeit. Denn die Bibel berichtet ganz glaubwürdig von diesen Personen, mit denen Gott Glaubensgeschichte geschrieben hat. Da werden nicht nur die Sternstunden berichtet, da werden keine Helden, keine Glaubenshelden gezeichnet, sondern im Gegenteil. Menschliche Schwächen, menschliches Versagen, wie Ehebruch bei König David, bis heute eine zentrale Figur in der Geschichte Israels und natürlich auch für uns, für das Verständnis von Jesus als Gesalbten, als König. Und von Mose, das kennen wir mit Sicherheit alle, wird ja berichtet, wie er sich ja herauswinden will, damit er bloß nicht dieses Volk Israel aus Ägypten befreien muss. Die Erzväter, Abraham, Isaak, Jakob, das waren allesamt Zweifler und Lügner. Abraham und Sarah, mit denen die Generationenfolge des Volkes Israel erst anfängt, können es nicht glauben, dass sie noch ein Kind bekommen. Und dann soll die Magd aushelfen. Jakob, der Stammvater der 12 Stämme Israels, hat seinen Vater belogen und seinen Bruder betrogen. Alles wird ganz ehrlich erzählt über die, denen die Leser der Bibel, denen wir also unseren Glauben verdanken. Man hätte das ja vielleicht auch ein bisschen beschönigen können, oder? Ein bisschen glatt bügeln können, ein bisschen schöner zeichnen. Aber genau darauf verzichtet die Bibel. Und das macht sie für mich so glaubwürdig. Und deshalb finde ich, ist und bleibt die Bibel ein einzigartiger Maßstab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer wieder neu von der Bibel fasziniert. Für mich sind es nicht so glaubensstärkende Erfahrungen, wenn ich sozusagen ja hinter dem Nebel die Sonne sehe und damit Gott erahne, sondern es ist wirklich immer wieder neu ein Bibelwort, das mich anspricht oder wenn ich entdecke, boah, was stehen da für Geschichten drin? Was hat Gott auch Humor und was hält Gott alles aus? Und sie schafft es immer wieder, mich in ihren Bann zu ziehen. Und das wünsche ich Menschen, die ja sich vielleicht mit uns auf den Weg machen, den Bibelmarathon miterleben als Zuhörer und hoffentlich überrascht werden, was sie dort hören. Zum Beispiel während der Vorbereitung auf die Predigt in dieser Woche auf Langeoog, als wir uns mit Luthers Aussagen der Reformation beschäftigten. Solus Christus, das heißt übersetzt Latein und heißt übersetzt allein Jesus Christus und sola scriptura, allein die Schrift. Da packte mich innerhalb dieser Woche in der stillen Zeit am Dienstagmorgen der Monatsspruch für unseren Monat November. Er steht in 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Vielleicht erinnert euch das an das Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Und ich dachte, da steht's doch, darum geht's doch eigentlich. Dieses einzigartige Buch, das ist nicht um seiner selbst willen da, sondern es dient einer Aufgabe. Die Bibel spendet Licht, sie gibt Orientierung, sie weist mich auf etwas hin. Mit mir passiert etwas, wenn ich sie lese, nämlich in meinem Herzen. Ich warte nicht in der Nacht, bis der Morgenstern am Himmel aufgeht, sondern der Morgenstern in meinem Herzen. Morgenstern ist ein Bildwort für Jesus Christus. Petrus sagt hier seinen Zuhörern, das ist das Zentrum der Bibel. Alle Worte, die ihr lest, weisen auf Jesus. Luther sagt es mit anderen Worten, er bezeichnet Jesus und seine frohe Botschaft von der Gnade Gottes in der Vorrede zur Übersetzung des Neuen Testamentes als den rechten Kern oder das Mark. In der Theologie spricht man von der Mitte der Schrift. Sein Leben und Sterben, seine Botschaft vom barmherzigen Vater im Himmel, der Menschen bedingungslos annimmt. Das ist der Glaube, den Luther vor 500 Jahren neu entdeckt hat, durch die Bibel. Und die Bibel ist auf Ängste verbunden mit Jesus, denn für uns Christen wäre die Bibel gar nicht Heilige Schrift, wenn es Jesus nicht gegeben hätte. Also ohne Jesus wüssten wir gar nichts von Gott. Solus Christus. Allein von Jesus her können wir Gott verstehen. Allein von Jesus her können wir auch die Bibel nur verstehen. Und umgekehrt gilt das andere. Sola Scriptura, allein die Schrift ist es, die uns lehren kann, wie wir über Jesus und den Glauben an ihn Gültiges aussagen können. Die Schreiber der Bibel, die waren näher dran am eigentlichen Geschehen als wir. Sie haben Gottes Wort nicht nur gelesen, nicht nur in der Hand gehalten, sie haben es gesehen. Sie haben es erlebt. Darauf bezieht sich Petrus in seinem Brief, wenn er schreibt, darum haben wir das prophetische Wort umso gewisser. Denn es geht Petrus hier um das Erlebnis aus der Schriftlesung. Petrus ist sich seiner Sache so sicher, weil er Jesus gesehen hat. Weil er miterlebt hat, wie dieser einfache Mann aus Nazareth, der Zimmermann, wie eine Lichtgestalt verwandelt wurde. Johannes und Jakobus waren mit ihm Zeuge. Und wie dann plötzlich noch Mose und Elia, zwei große Autoritäten aus der Schrift, plötzlich neben ihn traten. Alle in strahlenden Gewändern. Die Autoritäten des Volkes Israel gemeinsam versammelt. Das hat Petrus gesehen. Und dann passiert etwas, was er nicht vergessen hat. Plötzlich hörten sie die Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn hört. Und als sie wieder aufblickten, sahen sie Jesus allein. Das ist die Erkenntnis, die Petrus hier in diesem Vers weitergibt. Das ist das Einzigartige an der Bibel. Auf Jesus kommt es an. An ihm soll sich alles orientieren. Das heißt, wir glauben nicht an die Bibel. Aber wir glauben der Bibel alles, was sie uns über das fleischgewordene Wort Gottes sagt. Wir glauben der Bibel alles, was sie uns über das fleischgewordene Wort Gottes sagt. An ihn sollen wir glauben, an Jesus Christus. Wie kann man das vielleicht ein bisschen veranschaulichen? Wie ist Jesus dieser einzigartige Maßstab? Ich habe das versucht, mit einem Bild deutlich zu machen. Vielleicht könnt ihr erahnen, was hier zu sehen ist auf dem Bild. Wer hat einen Vorschlag? Bitte? Eisenspäne und Magnet. Mit Jesus in der Bibel ist das so, wie wenn ich ganz viele Eisenspäne, die Texte in der Bibel wie Eisenspäne auf einer Glasplatte lege und wenn ich dann mit Jesus von unten an die Glasplatte herankomme, dann richten sich alle Eisenspäne auf diesen Magneten aus. Alle Texte müssen sich an Jesus ausrichten. Hier kommt zum Ausdruck mit dem, was Petrus sagt, mit dem, was Petrus erlebt hat auf diesem Berg der Verklärung, wie die Bibel selbst verstanden und gelesen werden möchte. Neben Jesus verschwanden plötzlich Mose und Elia. Sie traten an seine Seite, um ihn zu bestätigen, aber dann sehen sie nur noch Jesus allein. Alles richtet sich nach ihm. Die Bibel und die Botschaft von Jesus ist ein einzigartiger Maßstab. Vielleicht denkt ihr euch, ist es aber nicht so leicht, Leute zum Bibelmarathon einzuladen, weil für die meisten Menschen ist das nicht so wie für uns, dass wir in der Bibel Jesus finden und uns danach suchen, ja, was will er uns denn Richtungsweisendes sagen? Sondern für viele Zeitgenossen ist die Bibel eben nichts anderes wie ein Buch, wie alle anderen auch. Ein verstaubtes Buch mit Geschichten aus der Vergangenheit. Vielleicht sogar Geschichten, die sie nicht verstehen. Luther sah sich dem auch schon gegenüber und drückt das dann mit folgenden Worten aus: Lasst die Schrift Tinte, Papier und Buchstaben sein. Einer ist doch dabei, der sagt, sie ist meine. Und obwohl sie in ihrem Geschriebensein so bedeutungslos ist wie Stroh, erscheint, ist Gott selbst in dieser Schrift gegenwärtig. Daraus spricht eine ganz große Gelassenheit des Glaubens. Und Luther drückt damit etwas aus, was ich so bezeichnen möchte: Die Bibel ist einzigartig, denn sie ist ganz Gottes Wort und sie ist ganz Menschenwort. Ähnlich wie bei Jesus, von dem wir auch glauben, dass er ganz Gott und ganz Mensch war. Genauso steht es um die Bibel. Durch die Bibel spricht niemand geringerer mit uns als Gott. Durch sie will er uns ansprechen, durch die Bibel soll unser Glaube geweckt werden. In ihr liegt auch die Kraft dafür. Und gleichzeitig sind es Worte von Menschen, die man verachten, vernachlässigen kann, die ihre Art des Vertrauens an uns weitergeben, die ihr Wissen über diese Welt in Beziehung zu Gott setzen. Und beides ist in diesem biblischen Text miteinander verwoben, möchte ich sagen, wie in einem Gewebe. Denn das Wort Text stammt ja auch von Textil. Gottes Worte, Menschenworte sind ineinander verwoben, wie in einem Gewebe. Und wenn ich jetzt versuchen wollte, die scheinbar menschlichen Fäden da herauszuziehen, dann zerfällt das ganze Gewebe, dann zerfällt das ganze Textil, dann bleibt nichts mehr übrig vom Text, von Gottes Wort. Und ich finde, das tut der Vertrauenswürdigkeit der Bibel überhaupt gar keinen Abbruch. Genauso wie ich Jesus viel mehr vertrauen kann, ihn viel vertrauenswürdiger finde, weil er ganz Mensch war. Weil er sich nicht nur zum Schein darauf eingelassen hat, in dieser Welt als Mensch zu leben, sondern er sich wirklich ganz hingegeben hat, ganz ausgeliefert hat. So hat Gott auch sein Wort in menschliche Hände gegeben, ja, in menschliche Worte und Denkmuster gekleidet. Und das hatte auf der einen Seite einen großen Gewinn, nämlich dass die Menschen, die es zum ersten Mal hörte, wo es zum ersten Mal geschrieben wurde, es 100% ihrem Horizont, ihrem Verstehen entsprach und trotzdem klar genug war, um sie positiv herauszufordern im Glauben. Auf der anderen Seite hat das manchmal heute vielleicht die Schwierigkeit, bringt es manchmal die Schwierigkeit mit sich, dass wir Dinge anders sagen würden, die wir in dieser Welt beobachten, sie anders beschreiben würden, andere Worte wählen würden als in der Bibel, als wir sie in der Bibel finden. Das verunsichert manche, weil wir eine andere Erwartung haben. Vielleicht die Erwartung, die Bibel hätte es schon immer besser wissen müssen. Diesen Anspruch hat die Bibel aber nicht. Sie ist eben kein vom Himmel gefallenes Buch, so wie das beim Koran der Fall ist. Muslime glauben vom Koran, dass es sozusagen eine 1:1 Kopie ist von einer biblischen, himmlischen, heiligen Schrift. Also von einer himmlischen, heiligen Schrift des Koran. Wir von der Bibel glauben es anders. Wir können es nicht beweisen, dass die Bibel göttlichen Ursprungs ist. Das entdeckt der Mensch nur im Glauben. Auch eine Entdeckung Luthers. Nur im Glauben. Manche hätten das vielleicht gerne klarer und eindeutiger. Manchmal hätte ich das auch gerne, klarer und eindeutiger. So ein Text, befreit vom Wüstenstaub. Kein Krieg in der Bibel, keine Ausgrenzung, keine Sklaverei. Glaubensväter als moralisches Vorbild. Nicht zweite oder dritte Ehefrau. Frei von naiven Vorstellungen über unseren Planeten und die Sterne. Oder vielleicht wünscht man sich, dass die Bibel Lösungen bereithält für Fragen in unserer Zeit. Warum enthält die Bibel keine Bauanleitung für einen Fusionsreaktor, damit wir das Energieproblem des 21. Jahrhunderts lösen können? Nein, Gott lässt sich ganz auf den Menschen ein, mit dem er es zu tun hat. Gott redet zu den Menschen so und hat damals zu den Menschen so geredet, wie sie es damals verstehen konnten. Für mich heißt das, Gott wurde nicht nur in Jesus von Nazareth Mensch, sondern auch Gottes Wort wurde in der Bibel Menschenwort. Und in der Sprache der Bibel heißt das so: Jesus erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Was von Jesus gilt, das gilt nicht minder von der Bibel. Genau das macht die Sendung von Jesus aus. Jesus kam als Mensch, nicht als eindeutig erkennbarer Sohn Gottes auf diese Welt. Man konnte ihn links liegen lassen, ihn beschimpfen, ja, ihn kreuzigen. Und so ähnlich verhält es sich auch mit der Bibel. Das hat mal jemand zur Zeit Immanuel Kants, also in der Zeit der Aufklärung, gesagt, wo ja auch die Bibel scharf angegriffen wurde. Johann Georg Hamann, der sagte, es gehört zur Einheit der Offenbarung Gottes, dass sich Gott in dem Schreibstil und dem begrenzten Wissen der Autoren der Bibel erniedrigt und entäußert hat. Genauso wie er sich in der Menschwerdung im Sohn erniedrigt hat. Kein Merkmal an der Bibel beweist selbst seinen göttlichen Ursprung. Gott überlässt es unserem Glauben, ob wir darin seine Handschrift erkennen. Also, wir dürfen uns, wenn wir die Bibel lesen, von Menschen inspirieren lassen. Das heißt, mit Gottes Geist beleben lassen. Wir dürfen uns mit auf den Weg nehmen lassen, wie bei einem guten Roman, wo wir uns mit der Heldenfigur identifizieren. Und wenn ihr mal zurückdenkt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, oder ich kann euch sagen, wie es bei mir war. Als ich zum Glauben kam, da geschah das nicht dadurch, dass ich alle historischen Hintergründe der Bibel kannte oder erforscht hätte, sondern ich spürte, dass da Gott, dass Jesus Christus durch diese biblischen Geschichten zu mir spricht, durch Menschen in der Gemeinde, die mir ihre Erfahrungen mit der Bibel teilten. Und das hat mich persönlich angesprochen. Das meint Gottes Wort. Hier spricht Gott mich direkt an. Die Bibel vermittelt mir eine Begegnung mit Gott. Und dadurch ist die Bibel etwas Besonderes, etwas Einzigartiges, denn sie ist die einzige Quelle für meinen Glauben. Die einzige Quelle, die authentisch über den Gott Israels und den Vater von Jesus Christus berichtet. Und die Ehrlichkeit, mit der die Bibel über die Glaubensväter und Glaubensmütter berichtet, die lädt mich ein, mit Hilfe der Bibel selber ehrlich zu werden, selber ehrlich auf mein eigenes Leben zu schauen und Gott ganz direkt durch sein Wort da hineinsprechen zu lassen. Dann beginnen biblische Worte plötzlich zu mir zu sprechen. Und dann brauche ich kein wissenschaftliches Handwerkszeug. Dann muss ich die Bibel auch nicht verteidigen gegen Angriffe von außen, sondern ich höre sie ja zu mir reden. Und das muss passieren. Die Bibel muss immer wieder neu zu mir reden. Ich kann sie nicht in die Hand nehmen und sie benutzen als Instrument für meine Überzeugungen oder meine Meinung, sondern immer wieder muss sie mir zum Gegenüber werden. In der Verkündigung. Und das kann im Hauskreis sein, durch das gemeinsame Gespräch darüber, durch die Predigt, durch einen Vortrag, durch eine Andacht. Dass es plötzlich einen aktuellen Bezug zu meinem Leben gibt. Und den brauchen wir jeden Tag neu. Amen.